so gut das singen zu können, so gut das glauben zu können, so gut mit dir so in der Beziehung stehen zu dürfen, wie wir es in diesem Lied hinterhergesungen haben. Und wir danken dir, dass das so ist, dass wir eine solche Beziehung zu dir haben dürfen. Was für ein Geschenk. Und immer wieder neu brauchen wir Orientierung, Stärkung, Ausrichtung auf dieses Wesentliche und Wichtigste unseres Lebens. Du kennst die unterschiedlichsten Erosionskräfte, die an uns arbeiten. Du kennst alle Müdigkeit, du kennst alle unterschiedlichen Zustände unserer Seele, unseres Körpers, unseres Geistes. Und immer wieder kommst du in deiner Liebe, deiner Treue, deine Fürsorge bei uns an, auch an diesem Tag. Und auch gerade durch die Gemeinschaft, durch Gebet, durch Lobpreis und durch deine Worte. Und so danken wir dir jetzt auch für diesen Nachmittag. Wir danken dir für Vreni Theobald, wir danken dir für ihr Hiersein, für ihren Dienst. Wir bitten dich, dass du sie segnest, dass du sie ausrüstest und zum Segen setzt und danken dir, dass wir durch sie dich hören dürfen. Dich, unseren Gott, unseren Vater, den Allmächtigen, den Liebenden, gelobt seist du. Amen.
Und ich freue mich ganz fest, dass ich heute Nachmittag wieder einmal hier sein darf und mit Ihnen so ein Stück Weg gehen darf, so diesen geistlichen Weg, den wir im Leben gehen und unser Herz immer wieder auch miteinander teilen und einander Anteil geben am Unterwegssein. Und heute heißt das Thema, den Blick für das Wesentliche schärfen. Blickwechsel. Kennt ihr noch das Spiel, das wir als Kinder gemacht haben, so in Pausen und so weiter? Ich packe meinen Rucksack. Habt ihr das auch gemacht in Deutschland? Also da musste man ja immer einen Gegenstand dazu sagen und dann wiederholen. Das war so wie ein Gedächtnisspiel. Und wir machen heute Nachmittag auch so ein Ich packe meinen Rucksack. Und zwar werde ich immer sagen, was wir jetzt in den Rucksack packen für unseren Altersweg. Und ihr könnt einpacken, was ihr möchtet von dem, was ich sage, oder auch liegen lassen und sagen, gilt mir nicht, spielt mir keine Rolle. Aber wir packen den Rucksack für den Altersweg und wollen das Wesentliche erkennen. Mein eigener Weg ins Alter. Der war für mich nie bedrohend. Ich habe mich gefreut, dass ich älter werde. Vielleicht schon, weil mein Mann um 7 Jahre älter ist und ich so bei ihm gesehen habe, wie das so geht. Und ich hatte dann immer den Eindruck, jetzt bin ich dann frei und kann mich überall dort einsetzen oder mitmachen, wo mich das Herz hinzieht oder wo ich spüre, jetzt sagt Gott, mach das oder geh dorthin. Und also das war für mich immer etwas Wunderschönes. Und darum habe ich schon im jungen Alter so versucht, die Freude zu teilen mit anderen und habe Alterslernstuben gemacht und habe versucht, andere mitzunehmen in die Freude am Alter. Und zu sagen, das ist etwas Schönes und wir machen zusammen eine Altersrevolution, habe ich damals gesagt, oder? Also so in einem jugendlichen Alter. Und hatte so den Eindruck, das Alter, das soll von Dankbarkeit geprägt sein, von dieser Dankbarkeit für das, was man erlebt hat und was Gott einem schenkt. Und sich aber auch nicht nur rückwärts orientiert an dem, was früher einmal war, sondern ein Alter, das auch Mut hat, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, wir schauen auch realistisch und versuchen uns so ein Bild zu machen, was kommen könnte und uns darauf einzustellen. Und auch das Schwächerwerden und das Ende mit in den Blick zu nehmen, das habe ich alles so versucht. Und jetzt werde ich im Mai 80 Jahre alt selber und merke, also zu den schönen Seiten des Alters, zu dem, was mir sehr gut gefällt, wo ich immer noch begeistert bin und andere mit hineinnehmen möchte, hat sich auch die andere Seite gesellt, und zwar die Schwere des Alters. Ich spüre auch etwas von dem, das nicht nur Theorie ist, so dass ich weiß, Alter hat auch schwere Seiten, sondern ich erlebe sie auch ganz praktisch. Das Alter kann auch Stacheln stellen und die pieksen. Und hier, mitten in die Herausforderungen hinein, kommt jetzt eben der Imperativ von heute Nachmittag: Blickwechsel. Blickwechsel. Wir wollen miteinander den Blick schärfen für das Wesentliche. Nicht nach unten schauen, sondern nach oben. Und ich möchte euch jetzt heute Nachmittag hineinnehmen in einige Blickwechselstationen auf meinem eigenen Altersweg. Einmal der erste Blickwechsel: Ja zu meinem Alter. Ich halte eine Foto in der Hand, die ich bekommen habe von der Pfarrerin in Schäftland, also wo ich aufgewachsen bin und konfirmiert wurde. Sie ist aus Deutschland und hat in die Schweiz den Brauch mitgebracht von der goldenen und diamantenen Konfirmation. Das kennen wir sonst so nicht. Und dann hat sie eingeladen dazu, zur diamantenen Konfirmation. Ich konnte damals nicht gehen, weil mein Mann ja krank war. Und dann hat sie mir die Foto geschickt. Und dann schaue ich diese Foto an und halte sie vor Augen und denke: Bitte, um alles in der Welt, wer ist das? Wen sehe ich da? Ich kenne keinen einzigen Menschen von denen, die da sind. Das ist nicht die Foto, es ist eine andere. Ich habe die fortgeworfen damals. Und denke immer: Also gehöre ich jetzt da dazu? Bin ich gleich alt wie die? Würde ich auch so aussehen? Das kann doch nicht sein. Und plötzlich erinnere ich mich, dass ich immer schmunzle über die Leute, die sagen: Ich fühle mich noch nicht so alt. Und dann denke ich, es fühlen sich ja alle Menschen eigentlich 8 bis 10 Jahre jünger. Also das ist eine Tatsache. Und deshalb, also muss ich mich jetzt nicht wundern, dass ich da wieder den Eindruck habe, ich bin doch noch jünger, es kann doch nicht sein, dass ich dazugehöre. Doch, und das möchte ich ganz klar sagen zu dieser Blickwechselsituation: Ich bin so alt. Und ich gehöre dazu. Es ist so. Ich gehöre zu denen, die da sind auf dieser Foto. Es ist so. Was kommt in den Rucksack? Ja zu meinem Alter. Es ist gut so, wie es ist. Ich darf so alt sein. Und dann kommt als nächstes der Blickwechsel zur Realität. Ich habe in meinem Leben eine ganze Reihe von Enttäuschungen erlebt, weil das Leben nicht so gewesen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich hatte so einige Wunschträume ans Leben und die sind nicht in Erfüllung gegangen. Und dann ist so in mir ein Lebensmotto gewachsen und das heißt: Es ist, wie es ist. Also auf Schweizerdeutsch ist es schöner, es heißt: Es ist, wie es ist. Und dann geht's aber noch weiter. Und es wird, was ich daraus mache. Und das hat mir oft geholfen in meinem Leben. Es geht immer wieder darum, nicht irgendwelchen Idealbildern nachzurennen und immer wieder zu träumen, das wäre doch schön und so hätte ich es gern gehabt, sondern ganz bewusst Ja zu sagen zum Leben, zu dem, was so ist, zur realen Situation. Und das will ich auch jetzt in der Situation, in der ich jetzt stehe, immer wieder so halten. Mein lieber Ehemann Dieter leidet seit über 13 Jahren an einer Alzheimer-Demenz. Und die demenziellen Veränderungen, die nehmen ja dann im Lauf der Jahre zu. Am Anfang ging es langsam und überhaupt ging der Prozess eigentlich langsam voran, aber natürlich immer stärker und ist jetzt auch so, dass er seine Selbstständigkeit verloren hat, dass er Pflege braucht, Begleitung braucht. Und das gehört jetzt definitiv nicht zum frohen Alter, sondern bringt mich manchmal in große Nöte hinein. Und ich sage dann auch: Herr, wie lange? Oder ich kenne die einsamen Stunden und die wo ich auch verzweifelt bin und so weiter. Oder mutlos, so eine innere und äußere Einsamkeit. Und dann bin ich immer wieder vor diese Entscheidung gestellt, wo schaue ich hin? Wohin geht mein Blick? Was mache ich jetzt mit dieser Situation? Wie gestalte ich jetzt mein Leben? Sage ich ja oder lehne ich mich auf? Ist da in mir ein inneres Einverstandensein mit diesem Weg? Oder ist es Ablehnung, Verweigerung? Also Gott, warum mutest du es mir zu oder uns zu? Ist es Annahme, Verweigerung? Also diese Entscheidung, die ist eigentlich jeden Tag da. Man muss sich jeden Tag entscheiden für den Weg des Ja. Dass man diesen Weg des Ja wählt und ganz bewusst geht. Weil ich weiß, dass über unserem Leben Gott der Herr ist, der führt und der es auch recht macht. Und darum will ich ihm auch vertrauen, dass dieser Weg auch recht ist, auch wenn er mir schwer fällt. Und wisst ihr, es ist so wie beim Einkaufen, wenn man in den Bäckerladen geht und so ein Brot kauft für 3-4 Franken, man kann nicht mit einer Tausendernote zum Bäcker gehen. Der hat kein Geld zum Rausgeben in seiner Kasse. Ich brauche Kleingeld beim Bäcker. Und es ist auch so im Alltag, das große Ja, das ich jetzt hier verkündigen kann und euch so um die Ohren schlagen kann, das muss im Alltag ausgesprochen werden, und zwar in den 100 kleinen Sachen des Alltags. Dass ich sage, ja Herr, es ist richtig so, ich mache das, es geht so, es ist gut so. Also das sind dann die Münzen, die Ja-Münzen im Alltag. Und da ist es dann immer diese Entscheidung, was ist wesentlich eigentlich, Vreni? Schaue ich auf das, was alles nicht mehr geht, auf das, was ich verpasse, einfach auf das, was so ein bisschen unmöglich ist, dann tut es weh oder dann kommt die Auflehnung oder sage ich, ja, es ist gut so, Herr, ich gehe diesen Weg und ich hadere nicht, ich werde nicht bitter, ich will nicht frustriert sein, sondern das ist ein Weg, den man gehen kann. Und das Lebensmotto heißt ja jetzt nicht nur, es ist, wie es ist, sondern es heißt, es wird, was ich draus mache. Und das ist für mich ganz etwas Wichtiges. Und das sage ich mir ständig und immer wieder. Ich bin kein Opfer der Lebensumstände. Ich bin kein Opfer. Und ich bin da irgendwo so die Arme, die das jetzt aushalten muss. Nein, überhaupt nicht. Ich verstehe mich immer als Lebensgestalterin. Ich gestalte mein Leben. Und ich behalte diese kreative Kraft, etwas aus dem zu machen, was jetzt ist. Und ich will das und ich stelle mich ganz in das hinein. Und ich bin eine Lebensgestalterin in Gottes Schule und ich will und darf immer neu lernen. Gott hat ja kreative Gaben in unser Leben hineingelegt, so gestalterische Gaben. Und mit denen können wir etwas Gutes tun, unserem Leben eine Gestalt geben, können es formen, können etwas daraus machen. Und das gilt nicht nur für die Jungen, die jetzt noch etwas dazulernen können, sondern das gilt auch im Altersheim. Das können auch wir Alte immer wieder neu, jeden Tag unser Leben gestalten, auch mit dieser Kraft, die Gott uns gibt. Wir bleiben Gestalter. Und dieses Gestalten könnte jeden Tag heißen, wie gehe ich durch diesen Tag? Was will ich heute machen mit den Stunden, die mir zur Verfügung stehen? Wo könnte ich auch jemandem helfen, etwas Gutes bewirken? Wo kann ich auch für mich selber etwas Gutes tun, meiner Seele, meinem inneren Menschen etwas Gutes tun? Wo kann ich heute einen wunderschönen kurzen Spaziergang machen und ein bisschen Energie auftanken? Ich gestalte. Und mir ist das jetzt ganz wichtig, dass wir das wie ins Herz nehmen. Wir gestalten. Wir haben eine Gestaltungskraft, auch wenn die Umstände schwierig sind. Auch wenn es uns dünkt, ja, also so mag ich eigentlich gar nicht. Wir haben Gestaltungskraft. Wir sind die Gestalter unseres Lebens. Mit Gottes Hilfe den Tag gestalten und mein Leben gestalten und immer wieder versuchen, etwas Gutes daraus zu machen. Dieter schläft am Abend wunderbar und ich mache dann am Abend, sitze ich oftmals am Computer und schreibe Gedichte oder ich schreibe irgendetwas und merke, mir hilft das. Und das ist jetzt auch so eins, das lese ich euch vor. Ja sagen. Ja, auch zu meiner Geschichte. Sie ist unvollkommen, es gibt Unerfülltes, aber es ist eine bejahte, gute Geschichte. Das Ja führt zum Dank. Ja sagen. Ich übe noch. Jeden Morgen spreche ich das Ja aus zu dem, was heute kommen wird. Ja heißt Vertrauen. Gott weiß den Weg und führt recht. Ich sage Ja. Ich sage Ja und entdecke, es ist das Tor zum Leben. Was ich annehme, kann ich gestalten. Eröffnet einen Lebensspielraum. Da, wo wir uns verweigern, ist keine Gestaltungsmöglichkeit. Es braucht das Ja, damit die Türe aufgeht, damit etwas werden kann. Also, was kommt in den Rucksack? Ja zur Realität. Es ist, wie es ist, und es wird, was ich daraus mache. Ganz klar. Und dann kommt ein neuer Blickwechsel. Blickwechsel zum Guten hin, das mir in dieser Situation geschenkt wird. In schwierigen Situationen hat man ja den Eindruck, es hat nichts Gutes oder es ist nur schwer. Aber es ist so, dass immer auch etwas Gutes geschenkt wird. Und modern gesagt, sagt man dem ja, was wir jetzt miteinander machen, ein Reframing machen. Also man schaut, es ist eigentlich unser Thema, Blickwechsel. Man schaut etwas aus einer anderen Perspektive an. Darf ich euch jetzt einmal bitten, aufzustehen, die können. Einfach mal aufstehen. Und wenn ihr jetzt da nach vorne schaut und das beschreiben müsst, dann sagt ihr, ich sehe eine Frau, ein Mikrofon, da das Pult, das seht ihr, oder? Das ist euer Blick. Und jetzt dreht euch einmal um. Ein völlig anderer Blick, eine große Türe, es hat diese Wände, ganz anders sieht es aus. Also das ist ein Reframing. Einmal wie einen anderen Blick gewinnen und ihr steht am gleichen Platz. Ihr dürft euch wieder setzen. Also am gleichen Platz das genau gleiche erleben, aber eine andere Perspektive einnehmen. Und einmal den Blick abwenden vom Schwierigen und sagen, oh, vielleicht hat es noch etwas anderes zum Schauen. Und einmal umschauen nach dem, was auch gut sein könnte. Ich habe gelesen von einem wohlhabenden chinesischen Christen. Der wurde wegen seines Glaubens verfolgt und er musste sein großes Haus mit großem Gelände weggeben, ich weiß nicht, hat er es verkauft oder wurde es ihm genommen und musste in ein kleines Haus mit nur einem kleinen Garten umziehen. Und da kam ein Freund zu ihm und sagte, bitte nein, das sieht wirklich ganz anders aus, du hast ja nur noch so wenig Platz und so klein. Und dann hat dieser Christ gesagt, ja, aber ganz hoch, wenn ich in die Höhe schaue, ist es ganz hoch. Seht ihr? Blickwechsel. Oder noch etwas Lustiges. Ich habe gelesen von zwei Senioren, die haben so gelitten an ihrem Rentnerdasein. Und dann hat der eine zum anderen gesagt, was machst denn du den ganzen Tag? Dann sagt der andere, ich bin in der Forschung tätig. Dann sagt er, ja komm, wie machst du das? Sagt er, jeden Morgen muss ich neu forschen. Einmal, wo meine Brille ist, damit ich die Zeitung lesen kann. Und dann wieder den Hausschlüssel, damit ich wieder in die Wohnung kann. Und morgen ist wieder etwas Neues dran. Also man muss wieder den Blick wechseln können und sagen, es hat überall auch Besonderheiten und etwas Schönes. Ob wir unsere Situation gut oder schlecht beurteilen, ob wir sie schwer oder ertragbar empfinden, hängt wesentlich vom Blick ab, den wir dazu haben. Wenn wir einen Vergleichsblick haben, der Vergleichsblick ist furchtbar, dann sagen wir, ja, also, gell, die Nachbarn, die sind 5 Jahre älter und die gehen immer noch Skifahren und die haben immer noch ihre große Wohnung und wir müssen umziehen in eine Alterswohnung, weil wir es nicht mehr schaffen. Es ist dieser Vergleich, der dann einen so klein macht und so, ah, wir Armen. Oder dann auch der Vergleichsblick, der Rückwärtsblick, das ist auch so einer, der Rückwärtsblick, dass man zurückblickt und sagt, ja, wir früher, wir mussten noch arbeiten. Wir konnten da nicht einfach so den Faulenzer machen und so weiter. Früher war das alles ganz anders, viel schwerer. Aber die heute, also der Rückwärtsblick, ist auch so eine Tragödie eigentlich. Der Rückwärtsblick und der Vergleichsblick machen bitter. Das ist keine gute Sache. Es ist keine gute Sache. Und wir lassen uns von Jesus den Blick schärfen für das Wesentliche. Wir haben einen Blickwechselkampfplatz jeden Tag. Wahrscheinlich neigen wir alle von Natur aus dazu, dass wir eher dann das Schwierige in den Blick nehmen. Je älter man wird, hat man so ein bisschen die Tendenz dazu, dass man das Schwere schwerer gewichtet. Und da müssen wir auch dagegen angehen und sagen, nein, ganz bewusst will ich auch das Positive, das Gute in den Blick nehmen und sehen wollen. Es hat immer auch etwas Gutes. Ich versuche das bei mir. Versuche ich so auch das Positive zu sehen in meiner Situation. Also ich bin ja jetzt ganz daheim bei meinem Mann und ich kann auch abends nicht mehr fort, ich gehe überhaupt nicht fort, außer mal zum Einkaufen, wenn jemand anders hütet. Und dann merke ich, wenn ich dann den Blick auf das richte, was ich nicht mehr habe, dann bin ich unzufrieden, denke ich, ach, ich Arme. Und wenn ich den Blick auf das richte, was ich gewinne oder was jetzt auch gut ist, wisst ihr, ich muss überhaupt keine Ferienprospekte studieren. Ich muss nicht in der Zeitung schauen, was ist für ein Konzert irgendwo oder so. Es ist mir alles enthoben. Ich kann einfach daheim sein und es daheim genießen. Also gut, viel Gutes. Und so dieses bewusste Sagen, es gibt auch Gutes in jeder Situation. Und ich bin auch eine Profiteurin in dieser Lebenssituation. Weil ich ganz viel lerne. Ich lerne viel. Und Gott, also das heißt, Gott lehrt mich viel. Ich bekomme ganz viel Unterricht jetzt. Zum Beispiel Geduld. Eine Eigenschaft von meinem Mann war seine Schnelligkeit. Er ist ja ein Deutscher und ein Pfälzer. Und er war immer ein ganz schneller Mann, also schnell im Denken, schnell im Reden, schnell im Autofahren, schnell in allem. Und das war gar nicht so einfach für ihn, sich in der Schweiz zu akklimatisieren, auch so, weil er hat dann immer so ein bisschen die Tendenz gehabt, die anderen zu überfahren, oder? Und die Schweizer mussten sich auch an ihn gewöhnen. Aber jetzt im Alter und durch seine Erkrankung ist er nicht nur langsam, sondern sehr langsam geworden. Und viele Dinge, die hört er wahrscheinlich, aber er kann sie nicht mehr umsetzen. Also wenn ich zum Beispiel sage, Setz dich hin, Dieter, auf den Stuhl. Dann kann er das nicht übertragen in den Körper und bleibt einfach stehen. Und dann, was mache ich? Dann muss ich mit ihm stehen, ich mache es ihm vor, ich sage es 10-mal, ich versuche ihn runterzuholen. Es geht manchmal einfach nicht. Und dann denke ich, ich bin eine Überin. Ich weiß schon, dass es das Wort nicht gibt, aber ich sage es mir ganz bewusst, weil ich denke, Worte, die man so nicht kennt, bleiben einem besser. Also ich bin eine Überin in Geduld. Ich übe mich in Geduld und im Aushalten von schwierigen Situationen, die jetzt einfach so sind, wie sie sind. Und wir schaffen das immer wieder zusammen, dass wir es hinkriegen und dass irgendwann dann einmal der Stuhl so ist, dass er drauf sitzen kann. Und wisst ihr, da glaube ich einfach, dass Gott auch durch diese Lebensumstände so an uns selbst arbeitet, dass er an mir arbeitet und dass er mich auch charakterlich noch einmal reifen lässt an dieser Stelle und dass er sagt, ich möchte, dass du Frucht bringst und dass du nicht nur einen Vortrag hältst, sondern dass du auch in deinem Leben Frucht bringst, dass da etwas wirklich wächst an guter, genießbarer Frucht. Und ich spüre auch etwas von dieser Frucht, zum Beispiel, dass ich merke, dass mein Mitgefühl mit der Schwäche von anderen sehr gewachsen ist. Geht es vielleicht euch auch so, dass man dann manchmal so mit einer gewissen Distanz dran geht, wenn jemand so unbeholfen ist, eben gerade jemand mit Demenz, wo man merkt, der kommt jetzt nicht mehr zurecht, dass man so eine gewisse Distanz hat und die ist jetzt weg bei mir. Da kann ich jetzt wirklich von ganzem Herzen dazugehen und sagen, komm, wir versuchen es so. Und also es gibt auch Dinge, die man dann einfach wie neu lernt und sich selber verändert dabei. Also reif und genießbar werden im Alter, das hilft auch mit zum Verlassen des Ich-Gefängnisses, wo man so auf sich selbst bezogen ist und gar nicht dran denkt, was braucht eigentlich der andere oder was könnte ich dem anderen Gutes sagen. Es ist so, dass dann auch etwas wächst, wo man andere fragt, du, wie geht es eigentlich dir? Also nicht nur von mir erzählen muss, sondern den anderen in den Blick bekommt und sagt, erzähl mir, wie geht es dir? Was machst du? Was erlebst du? Oder dass man dem anderen auch eine Wertschätzung geben kann. Manchmal denken wir, das hat sie jetzt gut gemacht oder sie ist schön angezogen oder das hat er jetzt, ist einfach gut. Aber wir denken es und wir sprechen es selten aus. Wir sind ja da eher so ein bisschen zurückhaltend. Und das Lernen, auch das Gute dem anderen zu sagen, wertzuschätzen. Du hast das gut gemacht, das hat mich gefreut, das ist schön, das ist eine Gabe von dir. Das baut auf, das hilft mit. Auch in der Gemeinde denke ich das auch oft. Wir sagen das einander zu wenig. Also, was kommt in den Rucksack? Den Blick für das Gute schärfen. Auch das Gute sehen in meiner Situation, die jetzt schwierig ist. Es gibt überall Gutes. Und so richtig einmal nachdenken, was gibt es Gutes bei mir? Und das Gute stärkt. Dann den Blick schärfen für das Wesentliche. Ihr habt sicher das neue Modewort schon gehört. Longevity. Das heißt Langlebigkeit. Langlebigkeit, Longevity. Lebensziel ist heute, möglichst lange und möglichst gesund alt zu werden. Also man spricht bereits von 150 Jahren oder so. Also ich habe nichts gegen dieses Wort. Also ich möchte euch das sagen, dass selbstverständlich darf man lange alt werden oder bleiben und auch gesund, ist alles gut. einfach an diesem Wunsch wird ja auch viel Geld verdient, möchte ich noch sagen. Und neben diesem Wort steht so ganz still und stumm die Frage, was macht man eigentlich in den Jahren zwischen 80 und 120, oder? Das ist einfach so die Frage. Werden dann die Ernährungs- und Fitnesszentren zu den Kathedralen der Zukunft? Und wenn heute schon bei vielen alten Menschen eine Sinnfinsternis herrscht, warum bin ich eigentlich noch da? Was soll das Ganze? Mich braucht ja niemand. Ich vereinsame da in meinen vier Wänden. Wenn schon diese Sinnfinsternis heute da ist bei den 70, 80-Jährigen, dann denke ich, ja, man lebt, fragt sich nur wozu, und da gesellt sich dann ganz schnell das Wort Exit noch dazu. In der Schweiz ist es mit Auflagen erlaubt, in Deutschland nur und noch umstritten. Aber jetzt, ihr Lieben, was bedeutet dieser Trend für uns oder für die Menschen, die krank sind, die schwach sind, die Behinderungen haben, die mit demenziellen Veränderungen leben? Was heißt das? Was heißt das? Da gilt es doch wirklich, den Blick zu schärfen für das Wesentliche und nicht für Longevity. Wir brauchen ganz dringend und ganz stark eine andere, neue Sicht für einen tapfer gelebten Altersweg. Für einen tapfer gelebten Altersweg, der ein Ziel hat. Und eben da kommt das Wesentliche. Ich oder wir alle, wir haben doch ein Ziel vor Augen. Wir haben ein Ziel vor Augen. Wir haben den Himmel vor Augen. Also ich kann nur sagen, diese Heimat bei Gott, das ist für mich ganz etwas Wichtiges zum Durchhalten. Ich weiß, Dieter geht in den Himmel. Ist ganz klar für mich. Und ich gehe diesen Weg auch. Und ich halte durch. Und wir verpassen doch nichts auf dieser Erde. Wir verpassen doch nichts. Der Himmel kommt noch. Und im Himmel wird das wahr werden, was Gott uns versprochen hat. Und da werden wir in Vollkommenheit das leben können, was Gott mit uns gemeint hat. Da werden wir die sein, wie Gott sich es uns gedacht hat. Jetzt ist doch so manches auch unvollkommen und auch noch mit Sünde behaftet oder einfach mit Grenzen. Aber im Himmel wird es einmal ganz sein. Und auf das freue ich mich. Und wie dieses Wissen ganz tief in uns haben, ich klammere mich nicht an diese Erde, sondern ich habe diesen Blick zum Himmel frei und ich gehe in den Himmel und ich bin jetzt in der Übergangszeit im Alter. Das ist eine Zeit, wo wir zwar noch ganz auf der Erde sind und das vollständig auch so leben dürfen, uns freuen dürfen, mithelfen dürfen, ganz da sein, aber das Herz und der Blick ist nach vorne gerichtet. Das ist schon im Himmel festgemacht, da oben bei Jesus. Also wir haben durch Jesus, unseren Heiland, diese offene Türe. Und das finde ich etwas so Wichtiges, dieses ganz Wesentliche im Herzen festzuhalten. Und das hilft uns, dass wir nicht so diesen Klammereffekt haben an diese Erde. Eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, in den Psalmen, heißt im Psalm 73, dennoch, bleibe ich stets an dir, denn du, wir sagen das miteinander, kommt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Ja, Psalm 73, so ist es. Und was kommt in den Rucksack? Den Blick für das Wesentliche schärfen. Und jetzt kommt das, was wirklich wesentlich ist. Wirklich wesentlich ist eigentlich nicht mein Blick, sondern Gottes Blick. Gottes Blick, der zu uns, zu mir kommt, so wie Gott uns sieht. Und dass er uns sieht, das ist wesentlich. Das ist wie die Hauptsache. Wisst ihr noch die Jahreslosung? Ich glaube, man 23 war sie. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du, Gott, siehst mich. Und das gibt ja dieses Ansehen. Ich bin eine angesehene Frau. Also nicht nur, weil ihr mich anschaut, sondern weil ich weiß, Gott schaut mich an. Du bist eine angesehene Frau, du bist ein angesehener Mann, angesehen vom Höchsten, von Gott. Das ist der andere Blick, der von oben zu uns kommt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich weiß, Gott schaut nicht nur für einen Moment hin. Und dann vergisst er es wieder, wie wir das manchmal machen. Sondern Gottes Blick ruht auf uns. Er ruht auf uns. Und er will uns mit seinen Augen leiten. Das ist ein Blick, der bleibt, der ist da. Und wenn ich diesen Blickwechsel zu ihm hin mache, mich ausstrecke zu ihm, dann kann er mich führen, kann er mich einfach, komme ich in diesen Schutzraum Gottes, in diese Ruhezone hinein, wo ich weiß, es wird gut. Es kommt gut, es ist alles in Ordnung. Und mein ängstliches Herz kann es fassen. Du, Gott, siehst mich, du, Gott, trägst mich, du hilfst mir durch. Ich lege mein Leben in deine Hand hinein und vertraue dir. Und das gibt Würde. Es ist so, dass wir im Alter Würde sehr nötig haben. Weil im Alter ist manchmal, gibt es Situationen, da ist es ein bisschen schwierig und so. Und da brauchen wir, wisst ihr, die Demenzerkrankung ist eine Räuberin. Sie raubt Würde. Sie raubt einem irgendwie wie alles, was man vorher gekonnt hat, raubt sie weg, nimmt sie weg. Und man verliert das Gedächtnis, die Fähigkeiten, die Sprache. Also man verliert wirklich viel an Würde. Und dann ist es wie doppelt wichtig, dass wir diese Würde von Gott festhalten. Und wenn ich dann manchmal mit meinem Mann so am Tisch sitze und ihn füttere oder dann geht auch manchmal was, etwas daneben. Ich schaue immer darauf, dass unser Tisch ganz schön gedeckt ist. Ich schaue immer darauf, dass wir eine Blume haben auf dem Tisch und eine Kerze. Das sind nur Äußerlichkeiten, aber für mich ist es ein Widerstand gegen den Zerfall von Würde. Und dass ich denke, jetzt sitzen wir da am Tisch und wir haben beide eine Krone. Und das ist wichtig, dass wir uns so sehen, dass wir diese Würde uns selber auch wie zusprechen, die ist von Gott und die haben wir und die bleibt auf uns. Ganz egal, wie es uns geht. Das ist ganz wichtig. Was kommt in den Rucksack? Würde. Denn ich bin angesehen von Gott. Ich bin angesehen von Gott. Ich habe ein Ansehen bei Gott und zwar egal. Egal, ob jetzt alles genauso schön zu und her geht am Tisch oder so. Das spielt überhaupt keine Rolle bei Gott. Er sieht ja das Herz an und er schenkt uns Würde. Und dann habe ich noch ein Wort. Und das ist als letztes kommt das in den Rucksack. Das ist das Wort Hoffnung. Das ist ein ganz wichtiges Wort, das öffnet uns eine Türe zum Leben, Hoffnung haben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Wort wird jetzt gerade in der Hirnforschung entdeckt. Das Wort Hoffnung. Ich habe einen Prospekt erhalten von einer Hirnforscherin für ein Webinar, also so eine Art Seminar, mit diesem Titel Hoffnung. Und da habe ich gedacht, was bringen die jetzt in der Hirnforschung mit Hoffnung? Und habe das mal durchgelesen. Und dann schreibt die Frau Dr. Barbara Studer, Hoffnung ist ein zentrales Element der Demenzprävention. Hoffnung motiviert zu gesundem Verhalten, reduziert Stress und hält das Gehirn aktiv. Alles zentrale Bausteine der Demenzprävention. Hoffnung bedeutet nicht, die Realität zu leugnen, sondern das Mögliche im Unmöglichen zu erkennen. Was wir selbst verändern können, gestalten wir aktiv. Was außerhalb unserer Reichweite liegt, dürfen wir vertrauensvoll abgeben. Ich habe das wunderbar gefunden, dass so in einem völlig säkularen Rahmen das Wort Hoffnung als Tagungsthema genommen wird. Biblischer geht's ja nicht, oder? Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Hoffnung haben. Und das stimmt. Und wir fügen bei, unsere Hoffnung, die ist ja jetzt da nicht verknüpft mit diesen Sachen, die Sie schreiben, sondern unsere Hoffnung hat einen Namen. Und dieser Name kommt in der diesjährigen Jahreslosung ja auch so wunderbar vor, wo es heißt, siehe, ich mache alles neu. Und das macht Jesus Christus, unser König, Heiland, unser Erlöser, der wiederkommen wird und wirklich alles neu machen wird. Hoffnung. Was kommt in den Rucksack? Hoffnung. Und nochmals zum Abschluss eins meiner Gedichte. Mich für die Hoffnung entscheiden. Nicht nur sehen, was ist, auch sehen oder ertasten, was werden könnte. Vertrauen darauf, dass Gott einen Plan hat, dass er aus dem, was ist, etwas Gutes machen kann. Gutes ist nicht immer Erfolg oder Glück. Es ist nicht Ende gut, alles gut. Gutes kann auch schwierig sein und bleiben, kann nicht verstehbar sein und trotzdem glauben, dass es Sinn macht, so wie er führt. Erwarten, dass Gott handelt, dass unsere Lebensgeschichten verwoben sind mit Gottes Heilsgeschichte und einmünden in seine Gedanken der Liebe. Denn du bist ein Gott, der mich sieht, der mich führt, der mit mir geht. Und Vater im Himmel, dafür möchte ich dir einfach danken, dass du dieser Gott bist, der mich, uns, jeden von uns in diesem Blick der Liebe hat. Und dass du unsere Geschichte auf deinem Herzen hast, und dass unsere Geschichte verwoben ist mit der Heilsgeschichte und dass sie endet bei dir. Ich bitte dich so sehr, dass du ganz hineinkommst in unsere reale Lebenssituation, wie sie ist. Wo es Schwieriges gibt, wo es Nöte gibt, wo es Fragen gibt, Ungeklärtes. Und da bitte ich, dass du dich da mit uns verbindest und uns hilfst, dass wir das Wesentliche sehen, dass wir nicht verzagen, dass wir auf dich blicken und sagen, du schaffst es mit uns. Ich gebe mich in deine Hand und vertraue dir. Und so in diesem Sinn möchten wir weitergehen. Unter deinem Schutz und Segen und mit diesen Augen, die wirklich auf dich gerichtet sind. Ich danke dir, du lebendiger, ewiger, gütiger, wunderbarer Gott und Heiland. Danke. Amen.